Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung hören wir zum heutigen Gottesdienst aus Johannes 10, die Verse 1 bis 10. Johannes 10, 1 bis 10. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter, und die Schafe hören auf seine Stimme, und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dieses Gleichnis sagte ihnen Jesus, sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir heute Morgen wieder unter deinem Wort zusammenkommen dürfen, in der Gemeinschaft mit dir, in der Gemeinschaft miteinander. Danken für alle Bewahrung auch der vergangenen Woche. Auch für alle Bewahrung auf der Fahrt hierher und dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist, durch dein Wort zu uns redest. Befehlen dir auch alle zu Hause an, auch alle einsamen, kranken, niedergeschlagenen. Du weißt, was jeder von uns braucht, um Aufrichtung an Leib und Seele, an Trost, an Kraft, an Zuspruch. Und du willst einem jeden geben, Herr. Öffne unsere Herzen, dass wir dein Wort hören, gerne annehmen und tun. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Den Kindern auch eine gute und schöne Zeit. Als Predigtext für heute Kolosser 2, Verse 11 bis 15 zum Thema das kraftvolle neue Leben in Jesus. Kolosser 2, 11 bis 15. In ihm, schreibt der Apostel Paulus, seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen, und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. In den vorausgehenden Versen spricht Paulus von der Fülle, die in Christus ist, Vers 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. An dieser Stelle müssen wir noch mal festhalten, wenn irgendwelche Leute behaupten, die Lehre von der vollen Gottheit Jesu und daraus resultierend auch von der Dreieinheit Gottes sei eine Erfindung von Kirchen und Konzilen, kann man diesen Leuten nur entgegenhalten, lieber Freund, du hast offenbar deine Bibel noch nicht richtig gelesen. Deutlicher kann man es in menschlicher Sprache überhaupt gar nicht sagen. In Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Das ist ein sogenannter Pleonasmus, ein sprachlicher Überfluss. Denn die Fülle kann logischerweise immer nur ganz sein, sonst wäre es ja nicht die Fülle. Aber damit nicht der allerwinzigste Zweifel bestehen bleiben kann, setzt Paulus das eigentlich völlig Überflüssige ganz wörtlich alles noch hinzu. Alle Gottheit. Die Vollständigkeit Gottes in ihrer vollkommenen Fülle wohnt in Jesus Christus. Jesus ist nicht ein Mikromü weniger Gott als Jahwe, Gott Vater selber. Halten wir das nochmal für alle diesbezüglichen Zweifler fest. Das ist aber nur der Ausgangspunkt der weiteren Aussagen des Apostels Paulus. Der nächste Vers 10 betrifft uns ganz persönlich und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Wohlgemerkt, Paulus redet immer noch von Christus, nicht vom Vater, sondern vom Sohn, wenn wir das so innertrinitarisch unterscheiden wollen. Der Sohn ist das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt. Der Sohn, eine Aussage, die vom Sohn niemals gemacht werden könnte, wenn er nicht mit dem Vater identisch wäre, nicht vollkommener Gott wäre. Und liebe Geschwister, das ist auch erneut ein gewaltiger Trost in diesem Wort im Blick auf das vor uns liegende Jahr, von dem ja nun der erste Monat auch wieder schon vorübergegangen ist, aber wo eben doch noch knapp 11 Monate mit ihren Herausforderungen auf uns warten. Er, unser Herr und Heiland Jesus Christus, ist das Haupt, die Herrschaft, Gewalt über alle anderen Dinge. Da blicken wir viele in diesen Tagen gespannt in die USA, wo ein neuer Präsident sein Amt angetreten hat. Das möglicherweise immer noch zumindest scheinbar mächtigste Amt in dieser sichtbaren Welt. Wir Deutschen schauen auf die Bundestagswahl am 23. Februar und viele erhoffen sich endlich eine politische Wende zum Besseren in unserem Land. Dann stehen Veränderungen in unserem Nachbarland Österreich an und in Kanada. Viel scheint in Bewegung auf den Stühlen irdischer Macht. Das wollen wir nicht geringschätzen. Aber sollten es gerade als Christen auch nicht überschätzen und überbewerten. Denn in Wahrheit gibt es im gesamten Universum nur einen einzigen Thron der Macht. Und auf dem sitzt unser Herr und Heiland Jesus Christus. Von ihm geht alle Macht aus im Himmel und auf Erden, in der sichtbaren wie in der unsichtbaren Welt. Und das ist für Paulus die Grundlage der Aussage, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, passiv. Wir können das gar nicht selber tun. Es ist ein Werk, das allein Jesus durch den Heiligen Geist in uns tun konnte. Aber er hat es getan. Er hat es getan. Indem wir Jesus als unseren Herrn und Heiland angenommen haben, sind wir in ihm zur Fülle gebracht. Jetzt dürfen wir allerdings nicht anfangen, eigenmächtig zu spekulieren und zu fantasieren, was mit dieser Fülle gemeint sein könnte, denn die Antwort genau darauf gibt uns Gottes Wort jetzt gleich in den folgenden Versen. Paulus zählt nun auf, was Jesus alles für uns getan hat. Und damit sind wir an einem ganz entscheidenden Punkt des christlichen Glaubens. Er lebt ganz und gar von dem, was der allmächtige Gott für die Seinen getan hat und weiter bis in die Ewigkeit hinein tut. Wenn wir auf andere Religionen schauen, was die dortigen Pseudogötter für diejenigen getan haben, die an sie glauben, da sehen wir deutliche Unterschiede. Es ist einer der vielen großen Schätze des Evangeliums, dass Gott für uns ist und für uns handelt. Christliche Gottesverehrung ist keine Einbahnstraße, dass wir uns als Diener dem allmächtigen Gott zur Verfügung stellen. Längst bevor wir uns ihm zugewandt haben, hat er sich uns zugewandt, schon vor Grundlegung der Welt, sagt die Bibel. Und damit sind wir beim Thema, das neue kraftvolle Leben in Jesus. Wie kommt es dazu? Das ist der erste Punkt. Jesus hat unser altes Leben beendet. Jesus hat unser altes Leben beendet. Viele haben möglicherweise Sehnsucht, ihr altes Leben hinter sich lassen zu können, nochmal ganz neu anzufangen. Wenn schwere Belastungen aus der Vergangenheit da sind, Verletzungen, negative Erfahrungen oder vielleicht auch eigenes Fehlverhalten, eigene Dummheiten. Vielleicht im Betrieb, vielleicht in der Ehe, vielleicht in der Gemeinde, wo einem plötzlich aufgeht, Mensch, was habe ich in meinem Leben in den letzten Jahren an Mist gemacht? In welchen Schwierigkeiten habe ich mich möglicherweise selber mit hineinmanövriert? Oder auch andere, wenn ich das doch alles wieder ungeschehen machen, noch mal ganz neu anfangen könnte. Liebe Geschwister, bei und mit Jesus können wir das. Einmal bei unserer Bekehrung. Davon redet Paulus hier als erstes. Er verweist dazu auf die Taufe, die er ähnlich wie in Römer 6 mit der Beschneidung des alten Bundes vergleicht. Auch hier kann man immer wieder nur betonen, der Herr hat im neuen Bund ein neues Bundeszeichen und einen neuen Bundestag gegeben. Anstelle der Beschneidung das Bundeszeichen, die Taufe. An die Stelle des Sabbats als Tag des alten Bundes ist der Sonntag, der Tag der Auferstehung, der Tag des neuen Bundes getreten. Hier sind wir beim Bundeszeichen. Paulus schlägt den Bogen vom Alten Testament, von der Beschneidung zur Taufe. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung. Und jetzt kommt der entscheidende Unterschied zur alttestamentlichen Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, sondern durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Also durch die Beendigung unseres alten Lebens. Im alten Bund wurde symbolisch nur ein Zipfelchen Haut abgeschnitten, eine symbolische Handlung. Es war ein symbolisch prophetischer Hinweis auf das, was im neuen Bund dann in Vollendung geschehen sollte. Im neuen Bund wird der ganze Mensch erneuert. Da wird nicht nur ein Zipfelchen Haut abgeschnitten, da wird das ganze sündhafte Wesen des alten Adam abgelegt, weggeworfen, entfernt. Und das nennt Paulus die Beschneidung des Christus. Er nimmt also den Begriff des alten Bundes, Beschneidung, und verbindet den mit dem Stifter des neuen Bundes, mit Jesus, dem Messias. Und er meint damit ganz klar und eindeutig die Taufe. Die Taufe ist das Symbol des Neuanfangs. Der alte fleischliche Leib der Sünde wird abgelegt. Ob das nun symbolisch durch die Besprengung dargestellt wird oder durchs Untertauchen, Paulus zeigt in 1. Korinther 10, dass die Symbolik durchaus vielgestaltig sein kann. Das wird von Verfechtern einer bestimmten Symbolik häufig übersehen. Die Bibel ist in ihrer Symbolik sehr breit. 1. Korinther 10, unsere Väter sind alle unter der Wolke gewesen, das erste Symbol, unter der Wolke. Und alle durchs Meer hindurchgegangen, zweites Symbol, durchs Wasser hindurch. So wurden sie alle auch auf Mose getauft. In den alten Bund hinein, dessen Mittler Mose war, in der Wolke und im Meer. Also einmal waren sie richtig durchs Wasser durch und einmal war das Wasser einfach symbolisch über ihnen in der Wolke. Wir sehen daran, die äußere symbolische Handlung ist nicht das Entscheidende. Und deshalb sollten wir als bibeltreue Christen darüber auch nicht streiten und uns erst recht nicht über solchen Fragen entzweien. Das Entscheidende ist das geistliche Geschehen, das durch die symbolische Handlung äußerlich nur dargestellt wird. Man kann 100-mal im Wasser untergetaucht sein auf den Namen Jesu oder auf den Namen des dreieinen Gottes und es bringt rein gar nichts, wenn man nicht wirklich in der Kraft des Heiligen Geistes seinen fleischlichen Leib der Sünde abgelegt hat. Das heißt, wenn man nicht wirklich sein altes Leben in die Hände Jesu gelegt hat, damit er nun der Herr unseres Lebens ist und aus unserem Leben machen kann, was ihm gefällt, zu seiner Ehre. Darum geht's. Wenn wir uns aber nun wirklich echt und ehrlich dem Herrn Jesus zuwenden und sein Heil annehmen, liebe Geschwister, dann geschieht etwas Gewaltiges in unserem Leben. Und dann haben wir diesen alten fleischlichen Leib der Sünde, um es mit diesen Worten des Apostels Paulus zu sagen, wirklich abgelegt. Wir haben uns von ihm distanziert, haben uns losgesagt und kundgetan, dass wir mit der Sünde nichts mehr zu tun haben wollen. Das heißt nicht, dass wir künftig nicht mehr sündigen könnten und sündigen werden, das tun wir leider alle immer wieder mal trotzdem, aber es ist uns fremd, es gehört nicht mehr zu uns. Paulus begründet es, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In der Taufe wird uns zugesagt, dass wir vollkommenen Anteil am Leiden, Sterben und an der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus haben. Jesus ist für die Sünden aller Menschen gestorben, auch für meine, da am Kreuz. Die Sünden aller Menschen sind getilgt. Ihre Schuldscheine sind ans Kreuz geheftet. Liebe Geschwister, kann jeder von uns wissen, da am Kreuz hängt auch mein ganz persönlicher Schuldschein. Die ganze Liste mit allem, was ich in meinen zurückliegenden Lebensjahren schon verbockt habe und alles, was noch kommt, hängt alles da am Kreuz. Alles getilgt. Und ich betone es immer wieder, das eigentliche Drama, wenn ein Mensch ewig verloren geht, für eine Schuld, die längst bezahlt ist. Der Mensch reist gewissermaßen in diesem Bild gesprochen durch seinen Unglauben, seinen persönlichen Schuldschein wieder vom Kreuz ab und sagt, ich akzeptiere es nicht, dass dieser Jesus für mich bezahlt hat, ich will meine Schuld selber bezahlen. Und das muss er dann auch. Mit allem Ernst, mit allen Konsequenzen. Wer aber den Sühnetod Jesu für sich persönlich annimmt, der darf neu anfangen. Damit sind wir beim zweiten Punkt. Wir sind in Christus auferweckt zu einem neuen Leben. Das Alte war der erste Punkt, haben wir abgelegt. Und sind auferweckt zu einem neuen Leben durch den Glauben. Und jetzt, liebe Geschwister, ist eine ganz spannende Frage, durch welchen Glauben? Die Antwort darauf ist hier von ganz großer Bedeutung und ich zeige gleich, warum. Ich habe es wohl schon mal erzählt, das erste Mal, als ich über diesen Text gepredigt habe, liegt mittlerweile mehr als 27 Jahre zurück. Und ich habe damals das Bild gewählt, das ich nach wie vor für sehr schön und ermutigend halte, weil es uns die Fülle veranschaulicht, zu der uns Jesus berufen hat, in die er uns schon hineinversetzt hat. Und ich sagte damals, dieses neue Leben mit Jesus, das ist wie wenn wir vor einem großen Haus stehen mit vielen herrlichen Zimmern. Und wir dürfen da einziehen mit unserem ganzen Leben. Stellen wir uns so eine wunderbare, großartige Villa vor, vielleicht im Jugendstil, gebaut vor gut 100 Jahren und mehr. Mit großen, weiten, hohen Räumen, herrliche Parkettböden, stuckverzierte Decken, Türen aus Edelhölzern, vielleicht sogar noch ein holzgeschnitztes Treppengeländer. Da gibt es ja wunderbare Gegenstände und ich persönlich muss sagen, habe ich nicht, muss ich auch nicht haben. Aber ich bin ein Fan von wirklicher Handwerkskunst. Das ist einfach was Schönes. Können wir uns also in den herrlichsten Farben ausmalen mit einem herrlichen weißen Marmorboden im Foyer und so weiter. Große Kronleuchter an den Decken. Und das ist uns geschenkt. Es steht für uns offen. Wir werden es sicher nicht gleich am ersten Tag mit all seinen Räumen mit neuem Leben füllen müssen. Dieser Anspruch würde uns natürlich völlig überfordern. Aber wir dürfen gespannt sein, einen Raum dieses neuen Lebenshauses nach dem anderen zu erkunden, dürfen erwartungsvoll nach vorn schauen, was sich hinter der nächsten Tür im nächsten Raum verbirgt. Was Jesus da für uns vorbereitet hat, an Reichtümern, an Freuden, an Segen, für uns und für die Menschen, denen wir begegnen, in Ehe, Familie, Gemeinde, Arbeitsplatz, Nachbarschaft. Es ist ein Haus, ein neues Leben, überreich gefüllt und wir dürfen und sollen davon auch hinaustragen. Die Gaben Gottes werden mehr, wenn man sie teilt. Denken wir ans Öl von der Witwe von Sarpat. Gottes Gaben sind immer zugleich auch Aufgaben. Und nur wer sie als Aufgaben begreift und annimmt, entdeckt auch den ganzen Reichtum dieser Gaben. Viele Menschen wollen zwar irgendwie ein neues Leben mit Jesus, aber im Bild dieses Hauses gesprochen, bleiben sie im Windfang oder im Foyer unter der offenen Tür sitzen. Sie wollen ja nicht so eingeengt werden. Und dann beklagen sie sich, dass es zieht. Liebe Geschwister, ich habe in meinem Leben viele Menschen dieser Art kennengelernt. Die haben das alte Leben nie wirklich abgelegt, die sind nie wirklich ins neue Leben mit Jesus hineingezogen und dann beklagen sie sich, dass das Leben mit Jesus nichts bringt. Und dass sie sich das neue Leben mit Jesus viel reicher, viel überfließender, viel kraftvoller und viel beeindruckender vorgestellt haben. Es ist beeindruckend, wenn wir einziehen. Dann wurde ich damals, blicken wir nochmal 27 Jahre zurück, einige Monate nach dieser Predigt in den Hauskreis des Ältesten der Gemeinde eingeladen und er und seine Frau haben mich mit Kritik an meinen Predigten überschüttet. Und seine Frau verwies auch zurück auf diese Predigt und dieses Bild vom Haus, das Gott für uns bereitet hat, in das wir einziehen dürfen. Und ich erinnere mich noch, ich sehe sie noch vor mir sitzen, wie sie mit einem lauten Stöhnen und einem schweren Seufzer hervorstößt, aber doch nicht ins ganze Haus. Die wollte da nicht rein. Ich weiß, ich war damals völlig von den Socken. Ich habe die Welt nicht mehr begriffen. Ich hatte vom überwältigenden Reichtum des neuen Lebens in Jesus gesprochen und da stöhnt jemand auf und will das gar nicht haben. Und lebte angeblich schon viele Jahrzehnte mit dem Herrn. Hätte eigentlich längst eine reife Persönlichkeit im Glauben sein müssen. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich gebraucht habe, um zu begreifen, wo das Problem lag. Und irgendwann ging mir auf, es lag am Glauben. Damit sind wir ja wieder beim Thema, es geht um die Frage, welchen Glauben? Um welchen Glauben geht's? Mir ging auf, hier fehlte ein fröhlicher, ein zuversichtlicher Glaube an die Kraftwirkung Gottes, von der Paulus hier spricht. Da hat jemand vor allem sich selbst mit seiner schwachen menschlichen Kraft in die Pflicht genommen gesehen. Dieses große, wunderschöne Haus mit Leben zu füllen, das können wir natürlich nicht. Da war kein Glaube da, der begriffen hätte, dass das alles Geschenk und Gnade ist. Auch die Möglichkeit, dieses Haus jetzt zu füllen, nicht nur, dass es dasteht, auch darin zu leben, die Reichtümer zu entfalten, auch dafür brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Schaffen wir selber nicht. Ich habe lange gebraucht, um zu begreifen, dass diese Menschen zwar ständig viel von der Gnade geredet haben. Ich habe selten eine Gemeinde erlebt, in der so viel von Gnade die Rede war und in der zugleich so wenig von der Gnade begriffen worden ist. Sie lebten fast noch völlig unter dem Gesetz. Und wenn ich unter dem Gesetz lebe, dann werden die Verheißungen des neuen Bundes zur Last. Weil ich merke, dass ich unter den Verheißungen, dass ich diese Verheißungen nicht erfüllen kann, dass ich sie nicht in Anspruch nehmen kann. Dann werden sie zur Forderung, die ich nicht schaffe. Wenn ich sie als Gnade begreife, dann sind sie wunderbar. Als Gesetz bleiben sie eine Last. Liebe Geschwister, wir sind mit Jesus auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes. Um diesen Glauben geht's, den Glauben an die Kraftwirkung Gottes. Unser ganzes Leben in Christus kann nur funktionieren in seiner Kraft. Das ist ganz wichtig, wir glauben nicht an unsere Kraft. Wir glauben auch nicht an unsere fromme Kraft als Christen. Wir glauben an die Kraftwirkung Gottes, unseres himmlischen Vaters. Im Griechischen steht hier für Kraft das Wort Energie, das ist uns allen wohl bekannt. Wir glauben an die Energie Gottes, mit der er Jesus und dann auch uns auferweckt hat zu neuem Leben. Und mit dieser Energie ist er dann auch in unserem Leben am Werk. Das dürfen wir in Anspruch nehmen, da dürfen wir uns drauf verlassen, können wir darauf vertrauen. Nichts vom neuen Leben in Jesus müssen und können wir aus eigener Kraft tun. Wir leben und arbeiten täglich aus seiner Kraft. Und da sehen wir schon allein darin, dass dieses Haus für uns offen ist und wir in diesem Haus wohnen dürfen, für das wir ja die Rechnung gar nicht bezahlt haben. Das ist nochmal das Bild vom Schuldschein in Vers 14. Ein Schuldschein ist ja wie eine nicht bezahlte Rechnung. Eigentlich durften wir in diesem Haus nur leben, wenn wir die Forderung des Gesetzes erfüllt hätten. Bevor Jesus ans Kreuz ging und unsere Schuld mit hinauf ans Kreuz genommen hat, hing dieser Schuldschein im Bild gesprochen vor der Eingangstür unseres neuen Lebenshauses. Die Tür war zugeschlossen, verriegelt, versiegelt und Schild dran, Zutritt verboten. Aber Jesus hat unsere Schuld am Kreuz bezahlt und hat den Schuldschein zerrissen. Ganz wichtig auch, er hat nicht die Forderungen zerrissen. Er hat nicht das Gesetz abgeschafft. Auch in frommen Kreisen und frommen Gemeinden gibt es da immens viel Irrtümer zu diesem Thema. Er hat nicht die Forderungen abgeschafft, nicht das Gesetz. Er hat vielmehr das Gesetz erfüllt. Das betont er ausdrücklich Matthäus 5. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Nicht ein Tüpfelchen vom Gesetz, nicht ein Jota, zu Deutsch nicht der allerkleinste Buchstabe, nicht das winzigste Häkchen davon wird vergehen, bis es alles geschieht. Ganz wichtig, dass wir diese Unterschiede nicht verwischen. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, aber wir sind deshalb nicht gesetzlos. Die Beziehung zwischen uns und dem Gesetz ist eine andere geworden. Bevor wir zum Glauben kamen, war das Gesetz, wie Paulus sagen kann, der Zuchtmeister auf Christus hin. Was meint der Apostel Paulus damit? Es ist wie im Straßenverkehr. Da steht ein Schild Tempo 80. Das Schild erinnert mich daran, wenn ich schneller fahre, übertrete ich das Gesetz, dann muss ich mit einem Strafzettel wegen zu schnellen Fahrens rechnen. Und so zeigt uns das Gesetz Gottes an, wo wir gegen den Willen Gottes gelebt haben. Macht uns unsere Schuld bewusst. Und dass wir Vergebung brauchen, dass wir Jesus brauchen. Wenn wir jetzt aber Jesus und sein Heil angenommen haben, dann leben wir nicht mehr unter dem Gesetz, denn Jesus hat das Gesetz für uns erfüllt. Wir haben jetzt ein anderes Verhältnis zum Gesetz. Vorher stand dieses Gesetz wie ein Türhüter vor diesem wunderbaren Haus, das Gott für uns bereitet hat. Jetzt, wenn wir zu Jesus gehören, wird dasselbe Gesetz für uns zum Wegweiser, wie wir die Schätze in diesem Haus finden und zu ihrer vollen Entfaltung bringen. Wir werden den Reichtum und Segen dieses Hauses, unseres Lebens, liebe Geschwister, nie wirklich erfahren, wenn wir nach unserem eigenen Gutdünken uns in diesem Haus ausbreiten. Das Gesetz, die Ordnungen Gottes, sagt uns jetzt, wie wir darin leben, damit unser Leben in die Fülle kommt, zu der er uns schon gebracht hat. Die Vergangenheitsform zeigt uns, es ist alles da. Wir müssen eigentlich im Prinzip nichts mehr tun. Wir müssen es nur in Anspruch nehmen und darin leben. Und damit kommen wir zum letzten Punkt dessen, was Jesus für uns getan hat. Er hat die dämonischen Mächte überwunden. Er hat die dämonischen Mächte überwunden. Zuvor hat Paulus schon in 6 Punkten entfaltet, was Jesus alles für uns getan hat. Er hat uns zur Fülle gebracht. Man könnte sagen, das ist wie eine Art Überschrift und Zusammenfassung. Dann hat er das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünde für uns vollbracht. Mit Christus wurden wir begraben in der Taufe. Mit ihm sind wir auferweckt worden zum ewigen Leben. Durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes. Unser Schuldschein, 6. Punkt, wurde zerrissen, ans Kreuz geheftet. Und ich denke, es ist nicht von ungefähr, die 7 ist in der Bibel eine besondere Zahl. Es sind 7 Punkte, die hier der Paulus erwähnt. Und der 7., so hat Jesus die Herrschaften und Gewalten entwaffnet und sie öffentlich an den Pranger gestellt und über sie triumphiert. So übersetzt Schlachter. Es lohnt sich, die Aussage im Detail anzuschauen, liebe Geschwister. Im Griechischen beginnt dieser Vers 15 mit dem Wort ausgezogen habend. Manche übersetzen mit entwaffnet, aber er hat sie nicht nur entwaffnet, wie die Schlachter auch übersetzt, er hat sie komplett entkleidet, sagt die Bibel. Er hat sie komplett ausgezogen. Und das griechische Wort hat wieder mal eine zusätzliche Präposition, die das Totale dieses Vorgangs hervorhebt. Wir haben ja die Redewendung, der steht jetzt in den Unterhosen da, so nach dem Motto, ja, da muss der Offenbarungseid leisten und so weiter. Sieht man, was wirklich los ist? Nein, die stehen nicht mal mehr in den Unterhosen da, die stehen splitterfasernackt da. Er hat sie entkleidet. Und öffentliche Nacktheit ist in der Bibel immer eine Schande. Gottes Wort nennt hier die Ersten und die Mächtigen, zwei verschiedene Begriffe, die Ersten und die Mächtigen, die hat er entkleidet. Also die, die ganz vorn dran stehen und das Sagen haben. Jetzt sind sie so klein mit Hut und Regenschirm. Jesus hat aus diesen aufgeblasenen Gestalten die Luft rausgelassen. Er hat sie, und das ist die nächste Aussage, öffentlich zur Schau gestellt, und Gottes Wort sagt uns dann auch gleich, wie er es gemacht hat, wörtlich, indem er sie im Triumphzug mit sich führte. Leider hat es auch die Schlachter und manche neuere Übersetzungen nicht mehr ganz so, aber genau das steht da und genau das ist auch das Bild. Gottes Wort verwendet hier eine triumphale Szene des damaligen öffentlichen Lebens. Wenn ein siegreicher Feldherr von einer bedeutenden Schlacht zurückkehrte, dann durfte er in ganz besonderen Fällen einen öffentlichen Triumphzug veranstalten. Manchmal sieht man es noch zum Beispiel auf dem Triumphbogen und Ähnliches, da ist das in Stein gemeißelt dargestellt. Der siegreiche Feldherr fährt im Streitwagen voraus. Nicht selten hat dann noch ein Beifahrer den Lorbeerkranz als Siegeszeichen über ihn gehalten. Da stand er also die ganze Zeit hinter ihm auf dem Wagen und hat den Lorbeerkranz über sein Haupt gehalten, um zu zeigen, das hier ist der ultimative Sieger. Im Triumphzug wurden dann im Weiteren die besiegten Feinde, vor allem natürlich deren Könige und Feldherren, soweit die noch lebten, mitgeführt. Für die war es eine gewaltige Blamage und Schande. Für den Sieger aber eine öffentliche zur Schaustellung der Größe und der Bedeutung seines Sieges. Und je mächtiger die besiegten Feinde waren, die hier im Triumphzug zur Schau gestellt wurden, umso größer natürlich auch der Ruhm des Siegers. Und links und rechts an der Straße standen die begeisterten Massen und jubelten. Und das, liebe Geschwister, ist genau das Bild, auf das der Apostel Paulus hier zurückgreift. Das leere Grab am Ostermorgen, da hat Jesus die Feinde bloßgestellt. Sowohl seine irdischen Feinde in Jerusalem als auch die unsichtbaren Mächte, die hinter ihnen standen. Er hat ihnen gezeigt, ihr könnt mich nicht halten. Meine Macht ist allemal größer als die eure. Wobei es vorrangig um die unsichtbaren Ersten und Mächtigen geht. Denn die ganzen Möchtegern-Mächtigen der Erde sind ja richtig erkannt immer nur Schachfiguren, die von ganz anderen Kräften hin und her geschoben werden. Wichtig ist aber, all diese Mächte der sichtbaren und unsichtbaren Welt sind von Jesus entwaffnet, ausgezogen, bloßgestellt. Es ist wichtig, dass wir das uns in diesem und auch in den kommenden Jahren, liebe Geschwister, immer wieder deutlich vor Augen halten. Sie haben zwar noch Macht, sie dürfen noch toben, aber sie sind besiegt und sie gehen unaufhaltsam ihrem Ende und dem Gericht, das der Allmächtige über sie halten wird, entgegen. Und jeder, der nicht mit unter dieses Gericht des Allmächtigen über die Bösen geraten möchte, sollte sich schnellstmöglich und eindeutig vom Bösen distanzieren. Und wir, liebe Geschwister, dürfen uns freuen an diesem neuen, kraftvollen Leben mit Jesus, zu dem er uns nicht nur berufen hat, nein, er hat uns in ihm schon zur Fülle gebracht. Es ist uns schon alles geschenkt, es liegt alles bereit, wir denken ans Haus. In seiner Kraft dürfen wir nun leben, was wir in ihm sind und haben. Dazu schenke uns der Herr auch weiterhin Zuversicht und Kraft durch seinen Geist. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir jetzt auch mit dir in diese neue Woche, in die weiteren 11 Monate dieses Jahres hineingehen dürfen. Dass wir wissen dürfen, du bist bei uns mit deiner ganzen Kraft. Als der allmächtige Gott, als der Herr über alle sichtbaren und unsichtbaren Mächte, du weißt, was jetzt auch in dieser Woche, in den kommenden Wochen und Monaten vor einem jeden von uns liegt, an Herausforderungen, auch an Anfeindungen, an Anfechtungen, familiär, beruflich, finanziell. Du kennst unser ganzes Leben, gesundheitlicher. Und wir dürfen dankbar sein, dass wir in all diesen Fragen dich an unserer Seite, dich vor uns und um uns wissen dürfen. Und dass wir für dich und für uns in Anspruch nehmen dürfen, dass denen, die dich lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Und da brauchen wir nicht auf irgendwelche besonderen Gefühle zu schauen, sondern du hast gesagt, wer ist's, der dich liebt, der deine Gebote hält? Derjenige, der wirklich dich ernst nimmt, dich in seinem Leben an die erste Stelle setzt und wirklich dir zur Ehre leben möchte, der darf wissen, dass er zu denen gehört, die dich lieben und denen alle Dinge zum Besten dienen, ganz egal, was es äußerlich auch sein mag. Wir danken dir, dass wir das auch für unsere Gemeinde wissen dürfen. Wir wissen, auch da sind manche Kämpfe, manche Angriffe, auch um die Frage der Gemeinnützigkeit, dass du da auch dich als der Mächtige, als der Starke erweisen wirst und auch die Gemeinde weiterhin auf guten und gesegneten Wegen führen wirst. Wir schauen zurück, auch die vergangenen Jahre können immer wieder nur staunen, wie du bis heute durchgetragen, gesegnet, bewahrt hast und dürfen gewiss sein, du wirst es auch in Zukunft tun. Und befehlen dir nochmal unsere alten, kranken, einsamen, Betrübten an, dass sie doch mit uns zusammen aufgerichtet werden, an Leib und Seele, Kraft und Trost von dir erfahren. Auch die politische Lage in unserem Land, auch die bevorstehenden Wahlen, Herr, da ist so viel Spaltung in unserer Gesellschaft, da ist auch so viel Rechtsbruch geschehen. Wir wollen dich bitten, dass du auch da wieder zurechtbringst in deiner Gnade, was da aus den Fugen geraten ist. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.